Hi Diana, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn man in der Mitte des Lebens ist, dann sind ja unsere Muster ja richtig schön festgerostet. Und manchmal, so geht es mir jedenfalls, blockiert das einen auch total, so eine neue Perspektive auf das eigene Leben zu kriegen und damit leider auch neue Ideen für das eigene Leben zu entwickeln. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der dazu ein paar Ideen hat, wie man das machen kann. Hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Verena Lauf. Sie arbeitet als Coachin für Führungskräfte und Teams. Außerdem viel Erfahrung als Coachin und Trainerin auch für NGOs, Startups und andere Unternehmen, wo sie unter anderem viel zum Thema Persönlichkeits- und Talententwicklung arbeitet. Aber nicht nur dafür nutzt sie eine Methode aus dem Design Thinking, über die wir heute unter anderem sprechen wollen. Willkommen, Verena.
Hallo, Julia.
Verena, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Möglich, dass einige schon gähnen bei dem Begriff Design Thinking, weil er ihnen beruflich viel über den Weg läuft. Aber lass uns nochmal klären, erstmal, was ist es und wer hat es erfunden sozusagen? Was ist das eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also Design Thinking, so in ersten Ansätzen, gab es schon im Laufe des 20. Jahrhunderts, aber so zum Begriff geworden ist es eigentlich in den 70er, 80er Jahren, als ein Mann namens Kelly in Stanford, Kalifornien, das ist so die Wiege des Design Thinking, gesagt hat, ich möchte irgendwie diese Ansätze von dem Design nutzen, um Produkte und Dienstleistungen innovativer zu denken und zu machen. Der hat dann die David Kelly Design Agentur gegründet, Ende der 70er. Und das mündete dann in das größte Design Thinking Unternehmen bis heute, IDEO. IDEO. Und die haben unter anderem jetzt zum Beispiel die Maus, die Apple-Maus für den Computer im Auftrag von Apple durch die Design Thinking Methode entwickelt. Und inzwischen nutzen viele große Player, also von Banken über Versicherungen, über Kinoketten und sonst, wenn diese Methode, um ihre Produkte und Dienstleistungen laufend zu optimieren. Das ist so ein bisschen die Geburtsstunde des Design Thinking gewesen. Genau, 70er, 80er so, grob.
Ja, okay, das heißt, ich höre raus, es ist ein Prozess, den man durchläuft. Also es hat so eine Art Struktur, mit der man dann denkt. Warum überhaupt Struktur? Man könnte ja auch einfach irgendwie zusammen nachdenken. Was spricht für Struktur oder für so einen Prozess?
Ich behaupte, Struktur, und das sehe ich jetzt nach all den Jahren, wo ich damit arbeite, gibt einem einfach so ein Gefühl der Kontrolle. Ja, wir haben eine Richtung, es geht nach vorne und wir schwimmen irgendwie nicht so in einem Sumpf von Fragen und Ideen und möglichen Lösungen, sondern können ganz klar einem Prozess folgen. Also so ein bisschen der Slogan ist von Trust the process, follow the process. Ja, und wenn man diese Schritte von Design Thinking folgt, dann ist es eigentlich sicher, dass man zu einem Ergebnis kommt. Man muss es dann natürlich noch umsetzen, aber es bietet wahnsinnig viel Struktur und macht das Leben, sage ich mal, insgesamt dadurch auch viel einfacher.
Ja, ich kann mir denken, dass das natürlich gerade ja in so komplexen Umfeldern, und das ist das Leben ja nun weiß Gott auch, bei aller Komplexität auch eine Komplexität reduziert. Weil du kannst erstmal sagen, ich verlasse mich drauf, da kann ich jetzt mal das ganze Ja, aber sozusagen ausschalten, sondern tucker das so durch und dann weiß ich, irgendwas kommt da raus, ob ich es dann wirklich mache, das kann man immer noch entscheiden, aber ich habe halt was, worauf ich mich verlassen kann. So, ne? So höre ich das daraus.
Genau, und wenn man mal so ein bisschen verloren ist oder wieder schwimmt, sagt man, ach ja, bei der Phase war ich ja stehen geblieben, ich gehe dahin zurück. Und folgen quasi wieder diesen Prozessschritten.
Okay. Also es ist, wenn man so will, für ein Problem oder eine Frage, die ich habe, so eine Art kreative Methode, mit der ich mich annähern kann, dieser Frage.
Ganz genau.
Du hast schon so ein paar Beispiele gesagt, in denen das angewendet wird für Produkte. Wie macht man das in Teams? Was wird da klassischerweise mit bearbeitet? Welche Fragen?
Sehr gute Frage. Also ich arbeite sehr gern mit einem kondensierten Design Thinking Prozess. Also der klassische hat 5 Phasen. Empathie, da geht es erstmal darum, verstehen, was ist so, ja, was ist eigentlich so von den Nutzern aus, wie bewerten die das Produkt oder die Dienstleistung. Dann definierst du das Problem, das sich ergibt. Ja, wie können wir irgendwas noch besser machen? Du formulierst das Problem. Dann gehst du in die sogenannte Ideation-Phase, wo du neue Lösungen entwickelst durch diese Brainstorming- oder Brainwriting-Methoden. Dann machst du Prototypen. ja, wo du wirklich sagst, okay, das Produkt könnte so oder so ausgehen und dann gehst du in die Testphase. Das ist das klassische Design Thinking.
Okay. Und dieses darf ich das einmal runterdeklinieren, so wie ich es verstehe? Also mal angenommen, der kassenfreien Supermarkt.
Genau.
Alle sind genervt, weil sie irgendwie stundenlang anstehen müssen, obwohl sie eigentlich alles haben, was sie brauchen. Das wäre dann sowas wie Empathie. Also was ist das Grundgefühl, was beherrscht das Problem ist? Man steht ewig an. Dann sagt man, total geil wäre, man könnte einfach durchgehen. Ja, das wäre sozusagen die Vision. Und dann schaut man halt, ja, aber wie kommen wir da hin? Also was wäre möglich? Und dann mache ich es irgendwie in der Kleinstadt um die Ecke, damit nichts kaputt geht. Probiere ich es mal aus. Das wäre so ein Klassiker, oder?
Wenn absolut.
Wenn ich jetzt vom Zuhören verstehe.
Absolut, Julian. Es ist interessant, dass du diesen Fall nimmst, weil ich glaube, der muss nochmal durch einen Design Thinking Prozess, weil sie die Erfahrung machen, dass bei dieser Art von, also wo du selber deine Produkte scannst und dann zahlst, ohne Kassierer oder Kassiererin, gibt es wohl hohe Fälle an Betrug, weil Leute einfach ein Produkt einscannen, also sie fotografieren quasi diesen Code ab und scannen was ganz anderes ein, was günstiger ist und gehen mit dem teuren Produkt raus. Also da muss offensichtlich wieder mehr Kontrolle rein und das wäre was ganz Typisches, wo sie sagen, wir haben eine Lösung, aber sie ist noch nicht perfekt und durchlaufen das wieder.
Und deswegen eben auch Test.
Deswegen Test. Und dann geht's wieder von vorne los.
Ja, das finde ich super interessant für das, worauf wir gleich hinaus wollen, weil das finde ich so ein ganz klassisches Ding, wenn wir uns sozusagen als Frauen jetzt im mittleren Lebensalter fragen wollen, was möchte ich gerne neu machen, was möchte ich gerne probieren, dann ist es natürlich auch angeraten, jetzt nicht direkt einen Kaffee aufzumachen und sich zu verschulden und keine Ahnung, sondern erstmal im Kleinen zu probieren. Wie ist denn das, so einen ganzen Tag in diesem Café rumzuhocken? Ist es wirklich was, was mich interessiert, Buchhaltung im Kleinen und so, statt sofort das volle Programm runterzubeten? Das finde ich ja ganz, ganz spannend.
Genau.
Und in Teams, also dann übersetzt vom Produkt ins Team oder in die Zusammenarbeit?
Genau, übersetzt ins Team und ich sage jetzt mal ganz bewusst auch in Familie und Beziehungen und Freundschaften. Das funktioniert ja nämlich überall. Gerne. Ja, genau. Können wir diesen Prozess runterbrechen auf einfach drei Phasen. Und zwar das erste, der heißt ACE, der Prozess, A-C-E. Das erste, Address. Wir adressieren das Thema. Ja, zum Beispiel, die Kinder sind groß und aus dem Haus. Das, was ich beruflich mache, erfüllt mich nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich möchte mich vielleicht neu orientieren. Also so genau wie möglich. Ich möchte mich neu orientieren im sozialen Bereich. Oder ich möchte ein Café aufmachen. Oder ich möchte, weiß nicht, wieder an mein Studium anknüpfen. Oder ich möchte ein Start-up gründen. So genau wie möglich. Man spricht.
Oder ich möchte einfach nur Sachen machen, die wieder Spaß machen.
Ja, ganz genau. Ja, und vielleicht haben wir da schon eine Richtung. Also wir sagen immer so konkret wie möglich. Und das Ganze als Frage formulieren. Was kann ich tun, um zu? Oder wie kann ich? Ja? Und wenn ich das dann in einem Team oder in der Familie oder mit Freunden mache, dann haben wir schon mal so einen Nenner. Ja?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Was ist genau die Frage, die wir beantworten möchten? Und dann gehen wir in die zweite Phase, das ist Create, ACE-Prozess, also dieses C, Create. Und hier geht es darum, Lösungen zu suchen. Und da gibt es wirklich eine wunderbare Methode. Und das Einzige, was man dazu braucht, ist eine Stoppuhr, ein Stift und Papier, vielleicht einen klaren Kopf.
Klingt machbar.
Ist total machbar. Und die Forschung zeigt, dass wenn wir mit Stift und Papier arbeiten, dass unser Gehirn dann ganz anders denken kann, also viel breiter und viel tiefer geht, weil es einfach neuronale Verknüpfungen gibt. Da funktioniert das einfach. Also nicht einfach reinrufen und sagen, sondern wirklich mal, und das erfordert ein bisschen Disziplin, wir nehmen uns jetzt 90 Sekunden, dazu sage ich gleich was, und schreiben mit Stift und Papier einfach mal ganz viele Ideen auf, die uns zu dieser Frage einfallen. Und hier sagen wir immer Quantität vor Qualität. Ja, das muss jetzt nicht die perfekte Lösung sein, einfach was dir so einfällt. Ja, wir hatten mal so einen Fall, wo eine Frau sagte irgendwie, das mit dem Kochen, das ist nicht so meins und die Familie beschwert sich immer und ich muss irgendwas tun, damit das mit dem Kochen besser klappt, also auch für mich einfacher wird und so. Und dann hat sie ein Brainstorming gemacht mit Freundinnen und so und eine der Ideen waren, schaff doch einfach mal deine Familie ab. Ja, geht natürlich nicht, aber war so ganz witzig und wir wollen in diesen, ich sag jetzt mal bewusst, Flow kommen, unser Gehirn öffnen für wirklich auch verrückte Ideen. Vielleicht gehen die auch gar nicht, aber das kann man üben. Ja, und je mehr man das übt und in diesen Kreativitätsflow kommt, desto mehr lernt man, wie das funktioniert. Und tatsächlich, ich dachte immer, ich bin überhaupt nicht kreativ, bin ich per se, glaube ich, auch nicht. Aber in den vielen Jahren, wo ich das mache, merke ich, mein Hirn funktioniert da anders. Ich habe das ein bisschen gelernt. Ja? So, und dann werden die 90 Sekunden gestoppt oder vielleicht auch, darf auch ein bisschen länger sein. Und dann reihum. Also das Brainstorming funktioniert auch nur wirklich gut, wenn wir das in Stille machen. Weil wie gesagt, wenn wir so reinrufen, dann reden die, die immer reden, zuerst. Ja, und vielleicht sind das auch so ein bisschen die, auf die dann alle hören. Und die wollen dann ihre Ideen gar nicht mehr mitteilen. Und die leiseren Leute, die vielleicht eher introvertiert, die kommen dann gar nicht zu Wort. Ja, und hier diese Art von Brainstorming ermöglicht allen, dass sie erstmal nachdenken in Ruhe. Und dann reihum teilt man so, ob man zu zweit ist oder zu viert, die Ideen. Das funktioniert auch in Teams. Und dann wird gemeinsam so ein bisschen diskutiert, aha, vielleicht fällt uns noch was ein, das war ja ein super Ansatz, das fällt mir und so weiter. Und dann innerhalb dieser Create-Phase geht es auch darum zu überlegen, welche zwei, drei Ideen, nicht zu viele, von denen, die wir jetzt gehört haben, wollen wir umsetzen? Welche finden wir attraktiv? Welche passen zu uns? Was wäre da machbar? Und dann kommt die letzte Phase, das sogenannte Execute. Das ist jetzt ein bisschen auch dieser Test. Ich nehme diese zwei, drei Ideen und setze die um. Und zwar nicht in 3 Monaten, sondern heute. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass wir gegenseitig uns dann auch wieder erinnern, du wolltest doch damit anfangen. Also jeden Tag so ein bisschen.
Direkt Schlösser austauschen und Familie außen vor lassen.
Ja, so ungefähr. Ja, da kann man wunderbare Ideen bei dem Thema kochen, ja. Also natürlich Kochkurs mit einer Freundin machen, keine Ahnung, mal nach Japan reisen und sich japanische Rezepte einholen, weil sie so gern asiatisch sprechen. Aber auch sowas wie, kennen wir ja jetzt von KI, der künstlichen Intelligenz, fotografier doch einfach mal deinen Kühlschrank ab und frag KI, von dem, was du siehst, was könnte man da jetzt noch für ein tolles Essen zaubern? Ja, und da hat sie so 2, 3 genommen, wo sie sagte, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das ist ja bei jedem anders. Und das hat funktioniert. Ja, und sie hat wieder so ein bisschen mehr Spaß, hat auch gutes Feedback von der Familie bekommen. Und das ist so schön. Ja, das dauert überhaupt nicht lang alles, macht Spaß und wir sehen, dass es wirklich funktioniert.
Okay, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann, also ich hätte jetzt zuerst gesagt, man macht es auch alleine, aber dein Vorschlag ist ja genau das eben nicht zu machen, sondern so eine mehrere Gehirne sozusagen zu nutzen, um wirklich rauszukommen. Also ich könnte auch diese Themen mit meiner Familie oder mit meinem Mann, je nachdem, was es ist, ne, wie können wir wieder mehr gute Zeit zusammen verbringen, was immer es ist, das dann durchdeklinieren.
Genau, du sagtest auch so schön, diese verschiedenen Perspektiven, ja, die sind ja total wichtig. Und vielleicht denkt meine Freundin X oder mein Mann an Dinge, die mir jetzt gar nicht so kommen. Man kann es natürlich auch alleine machen. Ich mache das auch alleine. Ja, und allein durch dieses Aufschreiben und diese Zeit stoppen, macht das auch was mit einem. Man kann ja die Ideen dann vielleicht auch nochmal besprechen oder so. Also es funktioniert auch alleine. Warum die 90 Sekunden? Es gibt einen Menschen aus England, Cyril Parkinson, der hat nichts mit der Krankheit zu tun. Der hat die Parkinson'schen Gesetze erfunden, ich glaube, so 50er, 60er Jahre. Und der sagt, der Mensch ist in der Lage, die Themen oder Probleme zu lösen in der Zeit, die er dafür bekommt. Das heißt, würde ich jetzt sagen, wir denken mal 2 Tage drüber nach, Julia, und dann tauschen wir uns aus, wären die Ideen womöglich gar nicht so gut, wie die, die wir in diesen 90 Sekunden, in so einer ganz kurzen Zeitspanne, in diesem, ja, in so ein bisschen so einem Wettbewerb zusammen entwickelt haben. Und deshalb sagen wir, macht's kurz. 90 Sekunden, 120 Sekunden. Und das bringt ja auch so ein bisschen Spaß rein. Ich habe das jetzt auch mit meinen Kindern öfter gemacht in den letzten Jahren. Und da war, wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, mit meinem Sohn.
Gerne, danach wollte ich dich gleich fragen, ja.
Genau, also Kinderzimmer sieht aus wie, und ich habe dann immer so, ja, wie es Eltern so tun. Also was völlig unbrauchbar ist, kannst du mal dein Zimmer aufräumen. Ich glaube, du kannst in diesem Zimmer weder gut leben noch arbeiten. Ja, und ja, mache ich schon. Ja, dann ist nichts passiert. Ja. Und irgendwann, dann habe ich diesen ACE-Prozess kennengelernt und gesagt, komm, wir machen jetzt mal hier, ja, wir gehen da jetzt mal richtig ran. Lass uns doch mal zusammen drüber nachdenken, worin genau diese Unordnung also hauptsächlich besteht. Und das waren tatsächlich vor allen Dingen die Klamotten, die überall rumlagen. Auf dem Schreibtisch, unterm Schreibtisch, auf dem Bett, überall, aber nicht im Schrank. Das heißt, die Frage war nicht, was kann ich tun, um mein Zimmer ordentlich zu halten, sondern was kann ich tun, damit die Klamotten in den Schrank finden?
Ah ja, okay, aber das finde ich nochmal wichtig, weil du hattest das vorhin schon so nebenbei gesagt, es muss halt wirklich genau sein, ne?
Ganz konkret
weil
und genau.
Je weiter das ist, desto laberiger wird wahrscheinlich auch die Lösung und dann macht man es nicht, ne? Mhm.
Genau so ist es, Julia. Und vielleicht ist es beim anderen Kind, die Unordnung bildet sich anders ab. Da sind es nicht die Kleider, da ist es vielleicht irgendwie die Staubschicht.
Nein, es sind die Dani plus Sahne Restbecher.
Oder die Restbecher, ganz genau, die Essensreste ist auch ein interessanter Fall. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht und wenn man das so ein bisschen dann als Wettbewerb gestaltet, im Sinne von hier ist ein Stift und Papier, ich stoppe jetzt 90 Sekunden und jetzt schauen wir mal, wer mehr Ideen aufschreibt. Ja, und ich habe ihm auch gesagt, alles erlaubt. Und er so, ja, ist ja auch so ein Fußballer, ja, so okay, Wettbewerb, immer gut. Also aufgeschrieben und dann haben wir unsere Ideen geteilt und dann war seine Idee. Es ist ja sein Thema. Ja, deshalb ist es ganz interessant und wichtig, dass wir die Ideen von dieser Person auch hören, weil ja, da ist ja irgendwas. Man kann selber auch noch eine andere Perspektive bieten, aber es war ganz interessant. Er hat gesagt, ich muss irgendwie Schilder im Schrank haben, damit ich weiß, wo was hinkommt. Ich brauche so eine Richtung. Visuell. Ich muss das lesen können.
Mhm.
Ah, okay.
Darauf wärst du ja nie gekommen, dass das Problem, also dass das das Thema ist.
Ja, ja, das heißt, wir haben kleine Schilder gemacht, T-Shirts, Jeans, Unterhosen, Strümpfe, Pullover
okay.
Und haben die dahin geklebt, so mit einem Tesafilm, ganz altmodisch. Und dann hat er auch noch gesagt, wenn irgendwas gewaschen ist, dann lege ich das der den Kindern da irgendwie ins Zimmer, legt das mir aufs Bett, also aufs Kopfkissen, damit ich das auch nicht übersehe. Weil ich gehe ja nicht abends ins Bett und schlafe auf den Klamotten. Ja, ich meine, könnte auch passieren, aber er sagte, dann sehe
also
ich das.
Also brauchte so visuelle Anker, ja.
Ganz genau. Und dann hat er angefangen, das einzuordnen.
Ja gut, ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt, das sind ja Sachen, das kannst du wirklich in der Tat sofort umsetzen. Wenn es jetzt so um größere Fragen geht, also zum Beispiel auch, wie können wir als Paar irgendwie erfülltere Zeit zusammen verbringen? Oder um es konkreter zu machen, es mehr schaffen, in Musik zu gehen, weil die uns so verbindet, was immer es ist.
Absolut.
Ne? Also auch um es da so konkret wie möglich zu machen. Da kann ich ja nicht direkt am nächsten Abend ins Konzert gehen. Oder was wäre das, was ich dann direkt tue? Ne? Also ich will nur sagen, je größer die Idee, desto größer die Schwierigkeit, sie direkt komplett umzusetzen. Oder worum geht's genau bei dem gleich loslegen?
Ja, und das ist ein guter Punkt, Julia, um deinen Fall aufzugreifen. Wir könnten sagen, wir wollen wieder mehr in gemeinsame Konzerte gehen. Das haben wir irgendwie total vernachlässigt in diesen letzten Jahren. Genau, geht nicht gleich morgen. Aber wie wär's, wenn wir uns mal von verschiedenen Konzerthäusern die Abos anschauen und diese Woche noch irgend so ein Abo kaufen, was uns quasi im Positiven zwingt, dass wir einmal im Monat oder so und so oft in diese Vorstellungen gehen. Das wäre eine Option.
Ja, okay, also es geht darum, so diesen ersten Schritt sofort
ganz
zu
genau.
tun, ne?
Dieser
und nicht zu sagen,
Schritt.
Lass mal nächste Woche gucken, weil dann wissen, im Grunde weiß man schon beim Sagen.
Ja.
Und es wird sowieso nicht, ja.
Genau, und deshalb, man könnte aber sich verpflichten und sagen, wer aber dann auch wichtig, wer von uns beiden macht's? Ja, das mache jetzt ich. Ich schicke dir eine E-Mail.
Das ist gerade so eine feministische Frage, wenn ich das anmerken darf.
Absolut. Ja, oder du delegierst es und sagst, du machst es. Ja, bis Samstag hast du mir 3 Ideen geschickt und dann wählen wir zusammen aus und buchen das Abo. Das macht dann ich. Mit deinem Geld. Nein, Scherz. Was halt auch interessant ist, Julia, das Phänomen.
Wir haben natürlich eigenes Geld als
natürlich
Frauen.
Natürlich
ja
haben wir eigenes Geld. Diese sogenannten Neujahrsvorsätze. Ja, Silvester, 1. oder 12 Uhr, frohes neues Jahr, was nimmst du dir vor? So die klassische Frage. Ja, ich möchte wieder mehr Fitness machen und so. Und es verpufft total, weil oft es nicht konkret genug ist, weil nicht die ideale passende Lösung womöglich da ist und weil die Leute nicht in dieses, ich nenne das jetzt mal Execute gehen. Ja, und man sagt, man hat das schon ausgewertet. Wie lange halten diese Vorsätze? Ja, so 2-3 Wochen sind sie noch im Kopf. Ja, ich mache das schon so und dann verpufft
es. Dann ist es immer sehr voll im Fitnessstudio.
Genau, das ist wirklich voll im Fitnessstudio. Und hier auch die Forschung, es gibt hier einen ganz tollen James Clear Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Atomic Habits, auf Deutsch die 1%-Methode, kennen vielleicht viele schon.
Ja,
und hier geht es darum, dass wir wirklich um dieses tatsächliche Verhaltensveränderung, um dahin zu kommen, müssen wir jeden Tag oder sagen wir mal, ja, an Montagen und Freitagen immer ein bisschen was machen. Und es dauert ungefähr im Schnitt 2-3 Monate, bis diese Verhaltensänderung, bis diese Gewohnheit auch da ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich zu merken, dass man wirklich
ja,
immer
total.
In kleinen Schritten.
Aber das zeigt ja beides, also sowohl die Tatsache des gemeinsamen Brainstorms als auch diese, ne, diese kleinen, mit den kleinen Schritten beginnen, dass eigentlich unser größtes Problem nicht die guten Ideen sind, sondern dieser Anspruch, es muss dann gleich perfekt sein oder die Schere im Kopf, dass man schon sagt, ja, ich habe jetzt mal eine Idee, aber die schreibe ich jetzt gleich gar nicht auf,
genau.
Weil total kompliziert und das wird wieder nichts und so.
Genau.
Und sich das einfach mal zu erlauben. Ich glaube, wenn du sagst, du bist eigentlich nicht kreativ, aber du bist es geworden, dann ist es wahrscheinlich genau diese Erlaubnis gewesen, die du gelernt hast. Ich darf total bescheuert denken. Aussortieren können wir immer noch, aber das ist eben Schritt 2.
Ganz genau. Und Design Thinking sozusagen, das Allerwichtigste, was du jetzt schon angedeutet hast, ist, immer wieder auszuprobieren. Und dann klappt das vielleicht auch nicht so gut. Dann nochmal ran. Also nicht aufgeben. Immer in diesem Prozess, immer wieder von vorne fragen. Fragen ist total wichtig. Und immer an Möglichkeiten denken. Und nicht sofort zu irgendeiner Lösung, sondern wirklich. Und es dauert, man kommt da rein. Also das Design Thinking kann man wirklich üben. Und wenn man in diesen drei Schritten, Address, Create, Execute bleibt, in diesem Modus, ja, komm, wir acen das jetzt mal, höre ich ganz oft jetzt so. Machen wir mal ein Ace dazu. Das heißt, lass uns das Thema zusammen angehen. Und genauso funktioniert das.
Du hast ja schon interessanterweise jetzt gerade unterschieden zwischen Möglichkeiten und Lösungen. Also das, ne, die Möglichkeiten ist dieses Brainstormen und Lösungen sind dann einfach, ich probiere das jetzt mal aus. Die Lösungen, die dann dabei eventuell rausgekommen sind. Das sind ja amerikanische Methoden letztendlich. Mhm. Und ich wage mal zu behaupten, das Mindset für diese Art von nach vorne denken ist eher ein amerikanisches als ein deutsches.
Ja.
Was ist deine Erfahrung? Können Deutsche das auch? So?
Vielleicht nochmal, ich habe da jetzt auch noch, ich denke so an ein paar Autoren, die interessanterweise fast alle aus Amerika oder Kanada kommen, die sich sehr mit diesen Themen befassen. Ja, auch mit diesem Visualisieren und Schreiben, um sozusagen nach vorne zu kommen. Es gibt eine Autorin, Gabriele Oettingen, Psychologin, die viel über Motivation und Selbstmotivation macht. Die ist ganz toll im deutschen Raum. Aber alle gehören dieser Bewegung der positiven Psychologie an. Und der Protagonist von dieser Bewegung ist Martin Seligman aus Amerika, wie du sagst. Mhm. Das hat sich in den 90er Jahren so rausentwickelt. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, die Psychologie oder auch die Psychotherapie, die versucht ja in erster Linie Menschen von einem, ich sag jetzt mal, schlechten Zustand, Depression, Krankheit, Traurigkeit, whatever, in einen normalen Zustand zu bringen. Und die positive Psychologie sagt, wir wollen Menschen quasi von diesem normalen Zustand in einen noch besseren, also in diese positive Linie nach oben nehmen. Ja? Mhm. Und in Amerika spricht man hierzulande übrigens auch von diesem Growth Mindset. Ja, dieses Wachstum, dass man sagt, ich will nicht immer alles so problematisch sehen. Ich denke mal in Möglichkeiten. Und ich fand es witzig, weil ich habe jetzt die Pressekonferenz von dem Julian Nagelsmann gehört, wie viele wahrscheinlich auch.
Ja,
und er hat so wunderbar genau das angesprochen. Lasst uns doch zusammen mit dem Nachbarn oder in der Familie oder im Team die Themen angehen. Ich sage jetzt bewusst Themen und nicht Probleme. Und aufhören mit diesem negativen Schwarz-Weiß und so. Ich glaube, der erfordert es tatsächlich Disziplin und auch die Bereitschaft, sich dem mal zu öffnen, ohne gleich zu sagen, ach, das ist schon wieder so amerikanisch. Ja. Und ich finde,
ich glaube, was viele, also das kenne ich auch aus der Arbeit mit Teams, so eine Sprechweise, der viele misstrauen, ist so, als würde man dann die Probleme negieren. Das ist es ja gar nicht, ne? Es ist ja eher so, manchmal mache ich dann daraus auch, wann ist es weniger schlimm? Ne, so. Und dann sagen sie, ja, wenn ich morgens irgendwie zu Fuß zur Arbeit gegangen bin, aha. Ne, so, das ist ja, dann bist du schon im anderen Denken, als immer zu sagen, so, oh, alles ist so furchtbar und so schlecht. Also, aber interessant, ich glaube auch, es ist eine Trainingssache. Und ich glaube, wenn man mit unserem eher problemorientierten Mindset arbeitet, was wir hier, glaube ich, ein bisschen haben, mindestens mal gerade, dann ist es wirklich eine Trainingssache und umso besser, mit dieser Methode zu arbeiten, weil es uns eben aus dieser Art Denken, der Problemorientierung so ein bisschen rausholt. Ne?
Genau. Und ich habe noch ein sehr schönes Beispiel, Julia, von einer Frau, die ungefähr auch so unser Alter hat, innerlich und äußerlich gereift, wie ihr immer so schön sagt und interessiert. Die hat selber Familie, auch relativ großes Team leitet sie, ich sag mal so 15, 20 Leute. Da ging es darum, um das Thema Empathie, emotionale Intelligenz, Zuhören, also von der Bedeutung des Zuhörens in der Kommunikation, egal in welcher Beziehung. Mhm. Und es gibt ja auch, ja, ist ja klar, ja, also wenn man ein Team leitet, muss man in der Lage sein oder sollte man in der Lage sein, gut zuzuhören. Ja, viele Führungskräfte, glaube ich, denken immer, oder auch wir vielleicht auch als Mütter oder Ehefrauen oder Freundinnen, wir müssen immer so ein bisschen den Ton angeben. Ja, ist ja auch richtig und wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist es, den Menschen zuzuhören. Und sie war so ein bisschen unglücklich darüber, weil sie sagte, ich habe irgendwie die Fähigkeit des Zuhörens verlernt über die Jahre, weil ich einfach immer so viel zu tun habe. Ich hetze immer so. Und ich möchte wieder lernen, das war jetzt so ein bisschen ihr Thema, ich möchte lernen, eine bessere Zuhörerin zu werden in allen Beziehungen. Und dann haben wir dieses ACE durchlaufen. Also sie hat ja im Prinzip die Frage schon gegeben, was kann ich tun, um wieder eine bessere Zuhörerin zu werden. Dann das CREATE hat sie alleine gemacht. Also sie hat gesagt, für mich gab es eigentlich nur eine Lösung. Und zwar, ich bin ein visueller Mensch. Sie hat sich Post-its gekauft in ganz vielen Formen und Farben und hat auf dieses Post-it eine Sache gemalt. Und zwar ihr Gesicht. Die konnte auch sehr gut malen. Ihr Gesicht, so die Haare und dann die Augen, relativ groß und dann so riesige Ohren, aber kein Mund. Ja, es war wirklich blanko. Ja. Und sie hat diese Post-its, also sie hat das bestimmt 20 Mal gemalt, überall hingehängt, wo sie im Laufe des Tages sich entlang bewegt. Also am Nachttisch, Badezimmerspiegel, Kaffeetasse, Pflanze im Büro, Auto. Überall war dieses Bild von sich, kein Mund, neugierige Augen, Neugier ist auch ganz wichtig, und große Ohren. Mhm. Und sie sagte, ich brauche irgendwie jemand, der mal so ein Check-in macht. Und dann haben wir irgendwie vereinbart, jeden Freitag schreibe ich ihr eine SMS oder so, wo stehst du? Ja, man kann ja sehr gut Fortschritt messen, wenn man so eine Skala hat. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste. Und sie fing an irgendwie bei einer 2 oder 3, also für sich aus ihrer Sicht wirklich sehr schlecht. Und das, als ich ihr dann schrieb, sagte sie, ja, ich glaube, ich bin so bei 4,5. Das nächste Woche war sie so bei einer 6. Und dann das nächsten Freitag rief sie mich an und sagte, keine Check-ins mehr nötig. Ich habe das Gefühl, ich bin auf richtig gutem Weg. Und das Schönste ist die Reaktion der Menschen. Okay. Wir lachen wieder im Team. Die fühlen sich irgendwie wertgeschätzt. Es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Wertschätzen und Zuhören. Sich in den anderen hineinversetzen, was Design Thinking ja auch ist. Ja, sie sagte, die fühlten sich wieder von mir verstanden. Sie fühlten sich wertgeschätzt. Und sie ist dann so weit gegangen, Stichwort Execute. Sie hat dann jeden Freitag so eine Art Listening Hour installiert von 3 bis 4. Und die Leute konnten in Person oder online 20 Minuten Slots bei ihr buchen, wo sie einfach nur zugehört hat.
Krass.
Und die Leute haben sich bei ihr bedankt. Sie sagte, es ist so ein schönes Gefühl. Ich bin so daran gewachsen.
Aber das ist Wahnsinn, weil ich meine, das ist mehr als relevant als Thema, finde ich, für Frauen in der Lebensmitte, weil wir so viel festhalten mussten und zusammenhalten mussten und Zügel zusammenhalten und wahrscheinlich auch ganz viele einfach immer noch wahnsinnig viel müssen. Dann kommen irgendwie neue Themen, gesundheitliche, bei Eltern oder bei Partnern oder bei einem selber. Und das ist ja im Grunde eine Geschichte vom Loslassen.
Total, vom Loslassen. Ne?
Also man denkt, sie hat jetzt was gemacht, dabei hat sie eigentlich aufgehört, ständig was zu machen.
Genau. Ne?
Das finde ich auch ganz interessant. Genau. Sie hat gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich das jetzt immer den Karren aus dem Dreck ziehe, sondern ich höre zu und allein das ist schon eine gute Tat. Das finde ich wirklich sehr spannend. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, warum glaubst du, ist dieser Prozess als Ganzes, auch diese Herangehensweise gerade für Frauen in der Lebensmitte wichtig? Das war jetzt das Thema Loslassen, aber für was vielleicht noch? Für welche Haltung?
Ich würde sagen, nochmal so einen neuen, frischen, neugierigen Blick auf sich selbst und das Leben. Ja, also ich finde diesen Begriff so Selbstbewusstsein im Sinne von Reflexion und Bewusstsein für mich, jetzt nochmal neu denken, aber auch Selbstbewusstsein im Sinne von, hey, ich habe schon ganz schön viel geschafft und da ist noch ganz viel vor mir und ich freue mich drauf. Mhm. Und ihr habt ja auch oft das Thema so ein bisschen, wir sind oft Eltern, wir sind aber auch Kinder und müssen uns dann auch um unsere Eltern kümmern. Ja, und da fängt es ja mit diesem Zuhören an, aber auch dieses Fragen. Also ich kenne einige, die dieses ACE, diese Methode auch mit ihren Eltern anwenden und sagen, was können wir denn tun oder was ist noch so ein Thema für dich, dass einfach dein Alltag jetzt im Alter nochmal spannender wird. Und es ist ja dann für mich selbst auch ein Riesengeschenk, wenn ich meinem Vater oder meiner Mutter so zuhören kann und verstehe und wir zusammen Lösungen finden, die ihren Alltag schöner machen, weil mich das ja auch so entlasten kann.
Naja, vor allen Dingen in ihren Augen, in ihrer Wahrnehmung. Genau. Ne? Sonst hast du nachher so diesen Doriot-Effekt, erst will er spazieren gehen, dann wieder nicht. Ne?
Also, genau.
Weil man im Grunde was reindrückt, was der andere eventuell gar nicht möchte. Und ich meine, das ist ja gerade, glaube ich, auch bei langjährigen Partnerschaften ein ganz großes Thema, dass wir denken, wir wissen eh schon, was der andere oder die andere sagt oder nicht sagen möchte. Und diese Neugier dann irgendwie auch so abhanden kommt. Ja, also kann ich sehr nachvollziehen.
Genau, und wir müssen auch immer dran denken, dass wir nicht die anderen sind. Das, was für mich gut ist, hast du gerade gesagt, ist für die anderen nicht unbedingt gut. Ja, ich denke jetzt so vielleicht an meinen Vater, ja. wo ich dann immer sage, komm, lass uns spazieren gehen, lass uns mal raus und so. Und der ist vielleicht einfach nur glücklich am Fenster.
Genau, ich
vielleicht
möchte
auch
einfach
mit,
nur hier sitzen, das meinte ich.
Genau, genau. Und auch die Vögel draußen im Kirschbaum zu beobachten, wie die versuchen, da die Früchte anzupicken. Ja, einfach was, wo ich vielleicht denke, oh nee, also diese Ruhe habe ich jetzt gar nicht, aber was können wir da voneinander lernen?
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, weißt du, überhaupt mit Menschen, die um dich herum sind, und wir haben jetzt ja eher über die privaten Dinge gesprochen, das finde ich auch gut so, überhaupt wieder auf eine neue Weise ins Gespräch kommen, weil sonst hast du ja immer auch diese Kommunikationsmuster, die man dann schon kennt, ne? Und man weiß es ja dann teilweise gar nicht mehr, sowohl mit Teenagern als auch mit engen Freunden, mit einer Lebenspartnerin, wie auch immer. Und da so eine neue, fühlt sich vielleicht erstmal so ein bisschen awkward an, da irgendwie so eine Methode zu benutzen, aber es ist zumindest mal ein Musterbruch. Das ist ja schon eine Menge wert, ne?
Absolut, genau.
Ja. Also ich danke dir sehr, Verena, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast, in diese Methode uns ein bisschen erzählt hast, wie das funktionieren kann.
Sehr gerne.
Vielleicht machen wir sogar eine kleine Ablauf nachher in die Shownotes, sodass, wenn man sich das nochmal anschauen will, dass man das gerne machen und einfach mal für sich zu Hause ausprobieren kann, Beispielfragen oder sowas können wir vielleicht noch machen, biete ich hiermit an. Ich danke euch fürs Zuhören, dir natürlich hier, Verena, nochmal fürs Gastsein.
Vielen Dank.
Nächste Woche ist Diana wieder dran und ich möchte noch einmal hinweisen auf den wirklich überzeugenden Wechseljahreskurs von der Brigitte Academy. Viele Stunden Informationen rund um die Themen Hormone, Haut und Haar, Stress und Schlaf, Bewegung und Ernährung in der Lebensmitte. On demand, also wann immer ihr Zeit findet. Schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr alle Infos dazu und auch zu weiteren Angeboten von der Brigitte Academy. Diesen Videokurs, den durfte ich als Gastgeberin mit begleiten. Es hat total Spaß gemacht. Also schaut gerne rein, ich finde, das Ding lohnt sich. Und schreibt uns sehr gern eine nette Rezension auf den Plattformen, über die ihr uns hört. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Und tschüss, Verena.
Ciao, Julia. We'll